Hallo, hier ist Bibletunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel.
Herzlich willkommen nach unserer Osterpause. Ich bin Asaf Ze'evi, gebürtiger Israeli, Reiseleiter und Buchautor, unter anderem auch zum Nahostkonflikt. Eigentlich sollte ich heute über meinen Heimataufenthalt in Israel erzählen. Aber wie es manchmal so ist, müssen sich Pläne schon mal ändern. Das stimmt insbesondere in Zeiten des Krieges, wenn ein Ereignis dem anderen folgt, manchmal in einer Geschwindigkeit, bei der man kaum mithält. Den Bericht über unsere Familienzeit in Israel verschieben wir. Denn das Ereignis von der Nacht zwischen letzten Samstag und Sonntag verdient zu Recht mehrere Superlativen. Es war dramatisch, es war historisch, es war beispiellos. Und dennoch haben wir jahrelang darauf gewartet. Beide Staaten haben sich jahrelang darauf vorbereitet. Lasst uns versuchen, die Geschehnisse und deren Bedeutung zu verstehen. Den Raketenangriff gegen Israel, direkt aus dem Iran. Der Krieg, der am 7. Oktober begonnen hat, dauert nun mehr als ein halbes Jahr an. Von Anfang an ist die Rolle des Irans als Drahtzieher der Weltöffentlichkeit bekannt und sichtbar. Aus einem einstigen Freund wurde am Tag der Islamischen Revolution von 1979 in Teheran ein Feind der USA, Israels und des Westens. 4 Jahrzehnte lang läuft der Konflikt, in dem sich die Islamische Republik den Export der schiitischen Revolution und als einen akuteren Teil davon die Vernichtung Israels auf die Fahne geschrieben hat. Den Weg zum öffentlich erklärten Ziel versuchte der Iran im Schatten zu gehen. Um einen direkten Weg zu vermeiden, bauten die Revolutionsgarden verbündete Milizen auf. Hisbollah im Libanon, Houthi im Jemen und weitere, im Moment noch kleinere Milizen in Syrien und im Irak. Aktuell bemühen sie sich, eine neue Miliz mit erstmal 12.000 Kämpfern in Jordanien aufzubauen. Diese sollte die ostisraelische Grenze ungemütlich machen. Die Hamas und der palästinensische Islamische Dschihad bekamen die Unterstützung der Ayatollahs, obwohl sie sunnitische und keine schiitische Organisationen sind. Der Kampf gegen Israel verbindet ihre Interessen ausreichend für diese Kooperation. Das sind die berühmten Arme des Kraken, die Israel aus allen Seiten erwürgen sollten. Die Erwürgung sollte in Form eines ständigen Zermürbungskrieges erfolgen. Gelegentlich, als sich ein geeigneter Zeitpunkt israelischer und internationaler Schwäche anbahnte, durfte auch ein regelrechter Krieg eröffnet werden. Das tat Hisbollah 2006 und Hamas ab Oktober 2023. Die Arme des Kraken handeln teilweise autonom, nicht aber ohne das Grün vom Kopf des Kraken in Teheran. Was keiner von ihnen kontrollieren kann und bereits mehrmals falsch eingeschätzt hat, ist Israels Reaktion. Und das gilt natürlich auch umgekehrt. Auch Israel kann nicht immer richtig einschätzen, wie seine Gegner auf eine seiner Handlungen reagieren wird. Der iranische Raketenangriff war eine erklärte Reaktion auf eine israelische Handlung. 2 Wochen vor dem Raketenangriff tötete Israel mehrere Iraner in einer Wohnung im iranischen Botschaftskomplex in Damaskus. Das war eine gezielte Tötung von Zahedi, Kommandeur der Quds-Einheit. Die Quds-Einheit ist die iranische Behörde, die die Milizen im Ausland aufbaut und koordiniert. Deren Oberkommandeur, Qasem Soleimani, töteten die USA 2020. Damals wollte Israel nicht aktiv teilnehmen. Präsident Trump äußerte sich beleidigt. Der Kommandeur, den Israel Anfang April tötete, war für die iranischen militärischen Tätigkeiten in Syrien und im Libanon zuständig. Über ihn belieferte der Iran Hisbollah mit Waffen und Geldern. Er war auch für die Luftabwehr der Hisbollah in Syrien zuständig. Seine Frühpensionierung, wie man in Israel in solchen Fällen scherzt, war ein taktischer Gewinn. Bis jemand in seiner Position wieder eingearbeitet werden kann, kann ein halbes Jahr vergehen, vielleicht sogar länger. Eine goldwerte Zeit, während Hisbollah jederzeit einen Krieg starten kann. Die präzisen israelischen Raketen aus einem Kampfjet trafen weitere 5 Personen. Manche aus dem militärischen Milieu, andere nur Diplomaten, deren Tötung die Israelis als Kollateralschaden betrachten. Gleich kündigte der Iran Vergeltung an. Die gewohnte Ebene wäre die Aktivierung der Hisbollah. Der Iran hat sich aber diesmal für einen anderen Angriff entschieden, direkt aus iranischem Boden. Die formelle Begründung war die Betrachtung des Botschaftskomplexes als iranischen Boden, auch wenn es in Damaskus liegt. So lautet auch die Regelung international. Und auf einen Angriff auf iranischen Boden muss der Iran aus iranischem Boden reagieren. Dabei gab es bereits unzählige israelische Angriffe auf iranischem Boden in der Vergangenheit, richtig im Iran. Der Mossad hat die iranischen Atomarchive geschafft zu stehlen. Offiziere im iranischen Raketenprogramm und Nuklearwissenschaftler wurden schon mal von vorbeifahrenden Motorrädern und sogar von einem ferngesteuerten Schussgewehr erschossen. Mehrfach kam es zu mysteriösen Explosionen und Störungen in staatlichen Datensystemen. Dass Israel dahinter stand, war ein offenes Geheimnis. Was führte die Iraner also zur Entscheidung, diesmal anders zu reagieren? Manche weisen auf den Druck auf Irans obersten Führer Khamenei, und zwar aus Kreisen, die noch radikaler sind als das Regime. Worte müssten endlich mal Taten werden, sagten diejenigen, die das Ayatollah-Regime von rechts überholen. Aus iranischen Regierungskreisen konnte man verstehen, dass die fehlende Verurteilung des israelischen Angriffs im Botschaftskomplex in Damaskus durch den Westen sie zur Zeichnung einer roten Linie zwang. In Israel kommentierte man die iranische Bestrebung einer neuen Formel. Jede israelische Handlung gegen iranische Interessen wird beantwortet. Der Iran baut damit seine Abschreckungshebel auf. Seit 4 Jahrzehnten arbeitet er daran, lange Hebel zu schaffen. Die Hebel heißen Raketen und die Länge ist wirklich entscheidend, denn sie müssen rund 1500 Kilometer fliegen können. Wir haben nicht mal gemeinsame Nachbarn. Wenn diese Fähigkeit aber erreicht ist, kann der Iran sie nicht nur der Abschreckung vorbehalten. Er kann Israel jederzeit angreifen, wenn er es möchte. Eben nicht ganz. Sobald in Israel der Grosche gefallen ist, startete man mit der Entwicklung geeigneter Abwehrsysteme. Das Flaggschiff heißt Chetz, Pfeil auf Hebräisch, international Arrow, inzwischen in der 3. Generation. Diese Raketen fangen angreifende Raketen außerhalb der Atmosphäre ab und könnten sogar Satelliten abschießen. Sie erreichen 9000 km/h, treffen Zentimeter genau und brauchen keinen Sprengstoff. Damit kann sich Israel weit außerhalb seiner Grenzen schützen. Dieses System kaufte neulich Deutschland ab. Europas neue Bedrohungslage sorgt dafür, dass Deutschland erleichtert reagierte, als Israel mitteilte, Die Lieferung würde trotz des aktuellen Krieges nicht verzögert werden. Israels zweite Schutzschicht ist die ältere Generation von Chitz bzw. Arrow. Und darunter kommt Keller David, zu Deutsch Davids Schleuder, in den Einsatz. Ebenfalls in Israel und mit amerikanischen Partnern entwickelt, neutralisiert dieses System Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper bis 300 Kilometer entfernt. Falls ihr mit dem Begriff nichts anfangen könnt, Marschflugkörper sind Lenkraketen. Sie fliegen ähnlich wie ein Flugzeug, viel langsamer und tiefer als klassische Raketen. Dafür können sie durch die freie Lenkung sehr präzise treffen. Keller David, Davids Schleuder, kann aber auch klassische Raketen abfangen, falls die zwei höheren Schutzschichten versagt haben. Die vierte Schutzschicht ist die inzwischen allen bekannte eiserne Kuppel, Iron Dome, die wir auf Hebräisch Kippat Barzel nennen, für alles, was bis 10 Kilometer hoch fliegt. Kurzstreckenraketen, Drohnen, Flugzeuge und sogar Mörser. Und die letzte Schicht soll spätestens 2025 in den Einsatz kommen. Magen Or, deutsch Lichtschild und international Iron Beam. Dieses System schickt einen Laserstrahl im Durchmesser einer 10-Shekel-Münze bis 10 Kilometer entfernt. Während ich das erzähle, halte ich drei Münzen in der Hand. Ihr könnt sie hören. Ich halte sie dicht beieinander. Eine davon ist 10 Shekel, die andere 1 Schweizer Franken und noch eine 1 Euro. Es ist ein minimalster Unterschied in der Größe. Apropos Geld, der Abschuss eines Laserstrahls kostet wenige Shekel. Mit allen Nebenkosten sind es keine 1000 Dollar pro Schuss. Peanuts im Vergleich zu 2,2 Millionen Dollar bei Chetz, Arrow, pro Stück. Die Abwehr in der Nacht auf den 14. April kostete 4 bis 5 Milliarden Shekel, umgerechnet über 1 Milliarde Dollar. So sagt zumindest das israelische Verteidigungsministerium. Das Finanzministerium schätzt nur 50% davon ein. Der Kampf um eine Budgeterhöhung im nächsten Staatsetat ist schon hörbar. Aber auch der Iran investierte viel Geld in diese Nacht, schätzungsweise einen Zehntel der israelischen Abwehrkosten. Er ließ 185 Drohnen starten. Sie fliegen in koordinierten Schwärmen. Und jedes von ihnen trägt 20 Kilo Sprengsatz. Dazu kamen 36 Marschflugkörper und rund 120 Raketen, nicht nur aus dem iranischen Staatsgebiet, sondern auch aus dem Jemen. Hisbollah hat einen Raketenhagel auf eine Luftabwehrbasis auf den Golanhöhen fallen lassen. Gleichzeitig einen Fernangriff in diesem Ausmaß kannte die Menschheit noch nicht. Was früher wie ein Star Wars Film sich anhörte, wurde Realität. Doch aus dem groß angelegten Angriff ist ungefähr eine überteuerte Feuerwerkshow geworden. So belächelten arabische Kommentatoren den als schmerzhaft angekündigten Schlag. Keine einzige Drohne, kein einziger Marschflugkörper und nur einzelne Raketen konnten den israelischen Luftraum eindringen. Ein 7-jähriges Beduinenmädchen ist schwer verletzt worden. Ein Teil einer abgefallenen Rakete fiel ausgerechnet auf das Kinderschlafzimmer. Ein paar andere verletzten sich beim Eilen in den Luftschutzraum. Eine Rakete traf das Gelände einer Luftwaffenkaserne in der Wüste Negev, eine Rollbahn bekam einen Krater. Für den beispiellosen Erfolg trug nicht nur die israelische Spitzentechnologie bei. Die Iraner wollten offensichtlich keinen umfassenden Krieg auslösen, Zumindest nicht jetzt. Sie informierten arabische Nachbarn 72 Stunden zuvor. Die informierten wiederum Israel und die USA und so hatten alle genügend Zeit, sich vorzubereiten. Sie mobilisierten ihre Waffenanlagen so, dass Aufklärungsdienste die Art des Angriffs ableiten konnten. Sie schickten zuerst die Drohnen, die 9 Stunden für die Strecke brauchen, dann die Marschflugkörper, die 2 Stunden brauchen, und erst am Schluss die Raketen, die 12 Minuten bis Israel benötigen. In unseren WhatsApp-Gruppen waren Kochrezepte für die unterschiedlichen Zeiten zu sehen. Bis eine ballistische Rakete ankommt, schafft man locker ein Rührei. Bis die Drohnen da sind, schafft man sogar Chamin, ein Sabbatgericht, das eine ganze Nacht im Ofen braucht. Israel stand nicht alleine da. Die Amerikaner schossen 80 Drohnen ab, die Jordanier ein paar Dutzend, auch britische Jets starteten in Zypern und waren einzeln beteiligt, und dazu waren französische Jets in der Luft bereit. Eine bislang theoretische Koalition hat ihre Kooperation in Taten umgesetzt, Schulter an Schulter. Insbesondere Jordaniens aktive Beteiligung ist nicht selbstverständlich. Die jordanische Straße ist voller Hetze. Im Schatten des Gaza-Krieges fordern Politiker und Journalisten den König dazu auf, den Friedensvertrag und den Gasvertrag mit Israel abzusagen. Aktivisten blockierten LKWs, die Gemüse nach Israel täglich exportieren. Der Hass ist so tief und die Gewaltbereitschaft so weit, dass Imame zu Entführungen israelischer Soldaten an der gemeinsamen Grenze aufriefen. Doch wenn es hart auf hart kommt, scheint die Kooperation mit Israel und dem Westen das größere Interesse des Königshauses zu sein. International gewann Israel durch den iranischen Angriff an Solidarität. Vor kurzem war Israel auf dem Weg zur Isolation. Es schwebte eine Wolke eines möglichen Waffenembargos über dessen Kopf. Auf einmal rückte diese Gefahr in die Ferne. Die USA, ja sogar die EU, wollen Irans Belieferung mit Angriffswaffen mit Sanktionen erschweren. Israel hofft, die Revolutionsgarden zumindest in manchen westlichen Ländern auf die Liste der Terrororganisationen zu setzen. Das Dilemma in Israel über eine mögliche Reaktion ist echt. Einerseits kann sich das Land keine neue iranische Formel, die Israels Handlungsfreiheit im Nahen Osten einschränkt und seine Sicherheit damit gefährdet, schlicht nicht leisten. Andererseits ist die neue Koalition und internationale Legitimation strategisch nicht zu unterschätzen. Wenn Israel die roten Linien seiner eigenen Partner überschreitet, könnten sie sich wieder distanzieren. Und was, wenn der Iran nach einer israelischen Reaktion doch noch die Hisbollah in voller Wucht angreifen lässt? Der Krieg in Gaza wartet auf Eis. Viele Entführte sind noch in den Händen der Hamas. Die Hamas-Führung lebt noch, vermutlich umgeben von Entführten in Tunneln, und die Organisation kontrolliert noch die Stadt Rafah. Hat Israel die Kapazität für mehrere Fronten gleichzeitig? Seit 4 Monaten ist der Gaza-Krieg mehr oder minder im Stillstand. Im Moment sind nur noch wenige 100 Soldaten im Gazastreifen. Alle anderen sind wieder zu Hause. Sie sind entlang eines Korridors südlich von Gazastadt. Dieser Korridor verbindet das israelische Gebiet mit dem Mittelmeer und teilt den Streifen in 2 auf. Neulich baute die Armee dort eine Straße entlang des gesamten Korridors. Sie haben mit Bauarbeiten für neue Kasernen begonnen. Sie planen nicht so schnell von dort zu verschwinden. Von dort aus führen sie gezielte Razzien im gesamten Gazastreifen aus, wenn sie konkrete Infos haben. Der Stillstand scheint sich demnächst zu ändern. So wie es aussieht, akzeptieren die Amerikaner die Fortsetzung und Eroberung des übrigen Rests im Süden dafür, dass Israel nur symbolisch auf den iranischen Raketenangriff reagiert. Die israelischen Evakuierungspläne sollen die Amerikaner nun abgesegnet haben. Die Israelis planen die Versorgung der Bevölkerung an einer neuen Stelle mit Wasser, Lebensmitteln, provisorischen Behausungen und Strom detailliert. Sie planen auch Abwasserleitungen. Rund 2 Millionen Menschen werden in eine neue sichere Zone umziehen müssen. Der bevorstehende Wiedereinzug zweier Reservistenbrigaden deutet auf die baldige Umsetzung hin. Gegen den Iran könnte Israel einen Angriff auch ohne Sprengstoff ausführen. Eine Option wäre zum Beispiel, einen elektromagnetischen Impuls einzusetzen. Was für Mensch und Tier unschädlich ist, zerstört alles, was mit Strom und Elektronik zu tun hat. Keine Straßenlaterne würde dort funktionieren. Keine Ampel, kein Geldautomat, kein Anruf. Ein Cyberangriff könnte ganze Systeme des Staates außer Kraft setzen. Zum Beispiel Häfen oder Banken könnten lahmgelegt werden. In Israel spekuliert man mehr in diese Richtung. Ohne Gewehr. Insgesamt brachte der iranische Angriff für Israel einen Gewinn. Als hätte jemand zum ersten Mal das Licht im Raum angeschaltet und der Schatten, hinter dem der Iran bisher blieb, verschwand. Es hätte aber auch ganz anders ausgehen können. Wenn Israel nicht diese Abwehrsysteme hätte oder wenn die Iraner auf Städte geschossen hätten, hätten wir tausende Tote. Die abgefeuerten iranischen Raketen sind kein Kinderspiel. Sie tragen eine halbe Tonne Sprengkopf und treffen fast senkrecht in einer solchen Geschwindigkeit ein, dass im Radius von mehreren hundert Metern Lebensgefahr besteht, auch in Gebäuden. Wir wussten alle nicht, was der Angriff verursachen würde. Nur Kinder sind schlafen gegangen, alle anderen blieben wach vorm Bildschirm. Manche hatten echte Angst. Manche sogar Panik. 2 Tage gab es keine Schulen und Netanyahu war zu Gast bei einem Freund, der als Milliardär einen besonders sicheren und bestimmt nicht ganz unbequemen Bunker anbieten konnte. Seine Amtswohnung in Jerusalem und sein privates Haus in Caesarea könnten Angriffsziele werden. Obwohl wir als Familie ein paar Tage zuvor Israel verlassen haben, lagen auch wir wach im Bett. Unsere Alarm-App gab keine Ruhe, dafür viele Infos. Wo wird was erwartet? Welche Verwandten, Bekannten, Nachbarn und Kollegen sitzen wohl im Luftschutzraum? Der Gedanke an die Zukunft verunmöglicht mir den Glauben, dass sich es um eine einmalige Sache handelt. Vielmehr gehe ich davon aus, dass der iranische Angriff von der Nacht auf den 14. April 2024 der Beginn einer neuen Ära ist. Einer neuen Ära, in der die Islamische Republik den direkten Krieg gegen Israel wagt. 20 Jahre arbeitet der Iran an seiner Fähigkeit, Atombomben bauen zu können. Weil die Ayatollahs diese Bestrebung vermutlich nicht freiwillig aufgeben werden, weil sie Israels Vernichtung nach wie vor zum Teil ihrer Staatsräson machen und weil Israel sich das Privileg einer Atombombe in ihren Händen nicht erlauben kann, ist eine Kollision wohl eher unvermeidbar. Zumindest solange die Ayatollahs an der Macht sind. Es muss nicht gleich ein umfassender Krieg sein. Israel ist militärisch stärker und verfügt über Atombomben. Offiziell hat Israel keine Atombomben. Inoffiziell sind es bis zu 600 keine Atombomben. Das wissen natürlich auch die Ayatollahs. Ich könnte mir einen gelegentlichen konventionellen Schlagabtausch, ähnlich wie es mit der Hisbollah und der Hamas, als realistisch für die nächsten Jahre vorstellen. Keine Dauerlösung, bis eine Wurzelbehandlung alternativlos wird. so wie es nach dem 7. Oktober gegenüber der Hamas der Fall geworden ist. Als Einzelschicksal möchte ich heute über meinen eigenen Vater sprechen. In der Nacht des iranischen Angriffs war er im Hotel in Jerusalem. Dort nahm er an einem mehrtägigen Kongress teil. Auf einmal hörte er einen unglaublich lauten Knall. Er ging ins Treppenhaus, der alte Bau aus dem 19. Jahrhundert hatte keinen Bunker. Im Treppenhaus kam ein zweiter Knall. Mein Vater meinte, die Explosionen über der Knesset einordnen zu können. Der Alarm kam merkwürdigerweise erst nach 6 Minuten. Dann ging er zurück ins Bett und zum Bildschirm. Mir ist der Gedanke durch den Kopf gegangen, warum er das verdient hat. Als kleines Kind traf eine Bombe die Wohnung in Budapester Ghetto, in die die Familie gezwungen wurde. Bis er 3 Jahre alt war, entkam er mehrmals dem Tod. Sein Tod war von anderen Menschen geplant. Mal von Deutschen, mal von Ungarn. Im Alter von 10 Jahren radierte er das Wort Israelite aus seiner ungarischen Geburtsurkunde weg. Er hat sich für seine jüdische Herkunft geschämt. Doch als einen ganz normalen Ungarn wollte ihn seine Gesellschaft nicht sehen. So war jedenfalls seine Empfindung. Beim 3. Versuch ist ihm die Flucht in den Westen gelungen, diesmal mit meiner Mutter zusammen. Die jüdische Agentur in Neapel hat sie mit einem Schiff nach Israel geschickt. 10 Jahre später kam ich als ihr 3. Kind auf die Welt. 80 Jahre, nachdem er den Bombenangriff im Budapester Ghetto auf eine wundersame Art überlebte, sitzt er wieder im Bombenalarm. Jemand will ihn am liebsten töten. Nicht ihn persönlich, sondern sein ganzes Volk. Doch in diesen 80 Jahren hat sich vieles verändert. Gott sei Dank.